Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Für Schriftsteller ist Erinnerung etwas Kostbares, weil man da wie in einem Bergwerk zugange sein kann. Dieser wunderbare Gedanke stammt von Brigitte Kronauer. Jetzt wird auch sie zur Erinnerung. Im Alter von 78 Jahren ist sie gestorben.
Manchmal wird gesagt, Wahrnehmungserotikerin oder Beschreibungsfanatikerin. Das Beschreiben der Welt ist gar nicht das, was mich interessiert. Was mich interessiert, ist das Beschwören der Welt, der Wirklichkeit.
Brigitte Kronauer. Gleich werden wir an die Schriftstellerin erinnern. Außerdem hören wir, wie der Regisseur Barry Kosky bei den Münchner Opernfestspielen Händels Barock-Thriller Agrippina inszeniert hat und warum immer mehr Künstler die Whitney-Biennale in New York boykottieren.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Schriftstellerin Brigitte Kronauer ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Sie hat Romane und Essays geschrieben und wurde dafür mit zahlreichen wichtigen Auszeichnungen geehrt. 2005 zum Beispiel erhielt sie den Georg-Büchner-Preis der Akademie, der Deutschen Akademie für Sprach und Dichtung. An Brigitte Kronauer wird nun Jörg Plath erinnern. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Plath, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben Brigitte Kronauer gekannt. Was war das für ein Mensch? Wie ist sie Ihnen begegnet?
Ich habe sie einmal interviewt, etwas länger hat es dann gedauert, in ihrem roten Ziegelsteinhaus in Hamburg, unweit der Elbe. Da hat mir eine elegante, hochgewachsene Frau mit einem langen Gesicht, gerahmt von einem blonden Pagenschnitt, die Tür aufgemacht. Und sie hat sofort angefangen, zwar vorsichtig, aber unverkennbar lustvoll und druckreif und präzise zu formulieren. Sie war ja eine Schriftstellerin, die ihre literarischen Mittel und ihre Vorbilder in Literatur und in der bildenden Kunst sehr genau kannte und über sie sehr reflektiert sprechen konnte. Und dann fand sie aber zu einer Formulierung, die hat sie gereizt, die hat sie weitergetrieben und hat mich Sätze hören lassen, die ich hier minutenlang zitieren könnte. Dieses Ineinander von Umsicht und Draufgängertum, so von kühler Reflexion und lustvoller Sprachtollerei, von der Zuwendung zum Kleinsten und Alltäglichsten und gleichzeitig im jeden Augenblick bereit zum Aufschwung in die Epiphanie, in die Erleuchtung, ins Sakrale auch oder in den Abgrund, ins Teuflische. Mhm. Das hat sie, glaube ich, ausgezeichnet. Und das hat das Gespräch spannend gemacht und das macht ihre Bücher spannend.
Teufelsbrück, das ist der Titel eines ihrer Romane, 2000 erschienen. Teufelsbrück, das ist ein Fähranleger an der Elbe in Hamburg, kurz vor Blankenese. Welche Geschichte spielt sich denn dort ab?
Die Elbe trennt in dem Roman zwei Welten. Die eine Welt gehört Maria Fraulob, die lebt in dem Taubnesselweg, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nahe am Elbe-Einkaufszentrum, ist verwitwet. Und sie hat einen Mann durch einen Zufall kennengelernt, einen schönen Mann, den sie begehrt. Und der lebt auf der anderen Seite, der lebt im alten Land. Und dort fährt sie immer rüber mit der Fähre. Nur hat dieser schöne Mann auch eine Frau namens Zara. Und diese Zara ist nun eine Frau, die ihren Mann bewacht. Und die beiden unterhalten sich dann immer wieder, weil der Mann nicht unbedingt immer da ist und anwesend ist in diesem Paradies, in dem es seltsame Kunstwerke gibt, in dem es sehr viele Vögel gibt von Zara und in dem es auch sehr viele Schuhe von dieser Zara gibt. Und die hat eine ganz andere Wirklichkeitswahrnehmung, diese Zara, als Maria Fraulob. Und das wird kontrastiert. Und da geht es auch immer wieder vom Alltäglichen zum Wunderlichen und Wunderbaren, von Anekdote zum Kunstwerk, von innen nach außen und aber auch vom Erhabenen zum Komischen, was immer auch bei ihr eine große Rolle spielt. Denn es heißt einmal, ich lächelte vor Schwäche einen Abfallkorb an.
Der Roman Teufelsbrück. Gibt es denn, Herr Plath, ein Thema, das sich durch das Werk so wie ein Leitmotiv vielleicht zieht?
Ja, ich glaube, es ist sowas wie die Drangsalshitze. Dieses Wort taucht auf. Es gibt so schöne Wörter bei ihr. Dieses Wort finde ich sehr schön. Taucht auf in dem Roman Zwei schwarze Jäger. Und ich glaube, sie handelt immer von dem Wunsch, diesen klaffenden Riss in der Wirklichkeit, die uns so auseinanderfällt, in so viele Fragmente, in Einzelheiten, die nicht unbedingt zusammenpassen, die oft auch bedeutungslos scheinen, ins Gewäsch und Gewimmel, um einen anderen Titel eines Romans von ihr zu nennen, um das wieder zusammenzubringen. Und aber gleichzeitig hat sie auch den Wunsch, und das ist auch das Thema immer in ihren Romanen, und nun kommt noch ein Zitat, den Wunsch nach einem Wuchern bis zur Verwahrlosung. Also beides zusammen. Also sowohl diesen Aufschwung, die Epiphanie, diese Erleuchtung, den Zusammenhang, die Einheit zu schaffen, aber gleichzeitig auch darin aufzugehen.
Jetzt natürlich die Frage, Herr Plath, wie hat sie geschrieben? Hat sie einen besonderen Stil entwickelt?
Ja, sie ist so eine literarische Extremsportlerin, finde ich, weil sie kann auf der einen Seite eben dieses hemmungslose Verwahrlosen, was bei ihr ausgesprochen, also dieses Wuchern jedenfalls, was bei ihr ausgesprochen formbewusst ist. Und sie kann und hat es gemacht, auf der anderen Seite sehr genau konstruiert. Es sind aufwendig konstruierte Romane, die zerfallen in 3x3 Kapitel oder in Buchteile. Die Erzählperspektiven sind sehr genau angelegt. Und darunter ist sie eben hemmungslos im Erzählen, in der Hingabe an das Alltäglichste. Das ist so eine zärtliche Garstigkeit, die sie hat, glaube ich. Und das zeigt sich auch in sehr vielen Beschreibungen. Ich möchte noch zwei, drei Dinge zitieren. Das ist wirklich wunderbar. Nationaler Sonnenuntergang. Oder das Scheuermilchlachen einer braven Ehefrau. Mhm. Oder der Topfdeckelsatz, unter dem die Begeisterung sich zur ewigen Ruhe legt. Eine Seniorengruppe heißt in dem Roman Errötende Mörder. Das sind auch sehr schöne Titel. Errötende Mörder, ein wunderbarer Binnenreim. Betagtenbande. Und Gewäsch und Gewimmel habe ich bereits genannt. Da geht es um die Generalscheußlichkeit der Welt, die aber gleichwohl dann immer auch den Funken birgt, die Energie birgt, um für einen Augenblick jedenfalls diese Erleuchtung, diesen Zusammenhang hinzukriegen, zu erleben.
Brigitte Kronauer, sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Josef-Breitbach-Preis und dem Büchner-Preis 2005, ich hatte das schon erwähnt. Welchen Stellenwert hat sie denn in der deutschsprachigen Literatur?
Da ist sie ein Solitär, muss man sagen. Sie gehört ja zur mittleren Generation, also sie ist nicht, sagen wir, gehört nicht zu den Realisten der frühen Generation. Sie ist beeinflusst vom Nouveau Roman. Es fällt mir eigentlich außer vielleicht anders geartet Brigitte Burmeister niemand ein, der mit ihr in irgendeiner Weise zu vergleichen wäre, in diesem Zweifel daran, dass die Literatur mit den überkommenen Mitteln, die sie hat, die gegenwärtige Wirklichkeit erfassen kann, in dem Zweifel an der Objektivität der Beschreibung, in dem Zweifel als Teil der Wirklichkeitswahrnehmung, weshalb der Text immer auch reflexiv ist und die Leute in ihren Texten nachdenken, immer wieder auch die ihre Erzählungen in Frage stellen. Da gehört sie in der Reihe vielleicht mit Rohr Wolf am ehesten, ist aber durchaus, glaube ich, lesbarer. Und sie hat zu Rohr Wolf auch gesagt, in einer sehr schönen Rede zum 80. von diesem Autor, der viel zu wenig bekannt ist, dieser Autor konfrontiert den Leser nicht mit lebenskundlichen Erkenntnissen in verschlissenen Kleidern, nicht mit Moral und Message, die man gut und gerne, statt sie zu illustrieren, in einem knappen Satz hätte resümieren können. Und das gilt, glaube ich, auch für sie.
Jetzt haben Sie eine ganze Reihe von Büchern dem Titel nach auch genannt, über einige gesprochen. Gibt es denn sowas, Herr Plath, wie ein Lieblingsbuch, ein Buch, das Sie besonders schätzen?
Ich habe als Buchhändler in den 80er Jahren damals kennengelernt, den Berittenen Bogenschützen. Und ich habe kein Lieblingsbuch bei ihr, weil ich immer wieder begeistert war von diesen immer sehr anders gearteten Büchern. Aber ich bin begeistert immer von einem Zitat gewesen aus diesen Berittenen Bogenschützen. Da gibt es einen Matthias Roth, der arbeitet über Joseph Conrad an der Uni als Wissenschaftler. Und er ist der Auffassung, dass die große Leidenschaft eigentlich nur Pose sei und in der Pose eigentlich nur die Leere, also in der Leidenschaft die Leere, die Vanitas. Alles Irdische ist vergänglich. Und dann heißt es über die Hose von Matthias Roth, als der mal in den Wald geht, Leere an Orten, an die sich die Erwartung fülliger Lebendigkeit knüpft. Die Hose von Matthias Roth ist nicht füllig gefüllt, ist eine vielleicht wohlfeil konstruierte Vanitas. Und das habe ich nie vergessen.
Die Schriftstellerin Brigitte Kronauer, im Alter von 78 Jahren ist sie gestorben. Jörg Plath hat an sie erinnert. Herr Plath, Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass in Opern auf vielfältige Arten Intrigen eingefädelt und Widersacher kaltgestellt werden. Georg Friedrich Händel hat dieses Intrigenspiel auf die Spitze getrieben in seiner Oper Agrippina. Agrippina, die Frau von Kaiser Claudio, glaubt ihren Mann ertrunken und versucht, ihren Sohn aus erster Ehe, Nerone, auf den Thron zu befördern. Nach vielen Wirrungen und Wendungen, Versprechungen und Lügen gelingt das auch schließlich. Kaiser Claudio sei Dank, der gar nicht gestorben war. Am Abend hatte diese barocke Oper, dieser Opernthriller im Rahmen der Münchner Opernfestspiele im Prinzregententheater Premiere. Ivor Bolton hat dirigiert und Barry Kosky hat inszeniert.
Die Themen sind so zeitgenössisch, dass es bringt nichts, dieses Stück zu machen in einer 18. Jahrhundert-Barockwelt oder in einer unspezifischen Abstraktion. Man muss ein sehr zeitgenössisches politisches Liebesdrama machen.
Ein politisches Liebesdrama also. Barry Kosky, der Regisseur der Agrippina. Und von der Premiere berichtet uns nun Franziska Stürz, die live zugeschaltet ist aus München. Frau Stürz, guten Abend.
Grüße Sie.
Barry Kosky hat gesagt, diese Oper sei eine Kombination aus Erotik und Macht. Wie sehen denn die barocken Händel-Figuren bei Kosky aus?
Ja, die sehen ziemlich zeitgenössisch aus. Sie sind sehr schick gekleidet, teilweise aber auch einfach nur im grauen oder schwarzen Anzug. Und heraus sticht die Figur des Nero. Das ist so ein moderner Punk. Also der hat einen glatt rasierten Schädel mit Tattoo und trägt einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Jeans. Das Franco Fagioli verkörpert diesen Nero. Der sticht besonders heraus.
Und wie bewegen die sich jetzt auf der Bühne? Was erleben die da? Wie sieht das aus?
Also die Bühne von Rebecca Rings sieht relativ öde aus. Es ist also einfach nur ein schwarzer Kubus, der am Anfang also wie so ein modernes Loft hineingeschoben wird. Zwei Geschosse mit großen Fensterfronten, die durch Jalousien verdunkelt werden. Und erstmal findet auch die erste Szene, in der Agrippina vom Tod ihres Gatten erfährt, vor diesem Gebäude oder diesem Kubus statt. Da ist eben Agrippina in einem ja, ganz eleganten schwarzen Kleid, gesungen von Alice Coot und ihr Sohn Nero. Und da merkt man schon den Plan, sie möchte eben unbedingt, dass ihr Sohn jetzt auf diesen Kaiserthron steigt. Und dann irgendwann öffnen sich diese Jalousien und da drin ist es kalt und weiß. Dann können da Elemente geöffnet werden, dann wird diese Bühne ja letztendlich irgendwie immer noch ein Treppenhaus oder auch nur mal so ein 2-3 Zimmer. Und es ist aber relativ karg und wahnsinnig aufwendig, sagen wir es mal, von der Bühnengestaltung. Mhm. Trotzdem macht Barry Kosky das, was er also dann wunderbar kann, nämlich Figuren in so einer nicht vorhandenen Bühne eigentlich führen, sodass der Fokus auf dem Spiel ist. Und das tun alle Solisten an diesem Abend großartig, sodass es doch die knapp 4 Stunden trägt, weil die wirklich toll spielen.
Und was ist das jetzt für eine Gesellschaft, eine verkommene Gesellschaft? Was sind das für Figuren?
Ja, das sind einmal ganz verklemmte Politiker, würde ich sagen, Politikerfiguren, die der Agrippina folgen. Also da gibt es eben den Palante, Andrea Mastroni und Narciso. Das sind zwei Männer, die sagen, sie wären in Agrippina verliebt und sie benutzt sie, um ihre Ziele zu verfolgen. Und dann gibt es den Ottone Justin Davis, der kam mir vielleicht, hat mich ein bisschen an unseren Außenminister erinnert, als einziger wirklich konkreter politischer Bezug. Der hat ja den Claudio gerettet, als Ertrinkenden wohlgemerkt, und kommt aber in so einer Carabinieri-Uniform dann auf die Bühne. Also wir sind ja in Italien. Und dann gibt es eben ja den Claudio, den eigentlichen Kaiser, der eigentlich am Anfang dann als Geretteter trägt, der so einen Jogginganzug, ist aber der Kaiser und dann kommt er natürlich schon in der Uniform dann auf die Bühne. Also wir sind in so einer Militär-, Politik- und High-Society-Welt.
Und das Ganze funktioniert dramaturgisch, szenisch?
Ja, wenn man sich da irgendwie auf diese Figuren einlässt und die werden wunderbar gezeichnet von Barry Kosky. Also es gibt natürlich auch noch die Poppea, gesungen von Elsa Benoit, und das ist die zweite Frauenfigur und es geht natürlich auch um diese beiden Frauen ganz stark. Die tragen dann etwas buntere Kleider. Elsa Benoit hat da die dollsten Abendroben und in Seidennegligés muss sie immer auf dieser kargen Metalltreppe rauf und runter rennen. Die ist das Objekt der Begierde aller Männer. Und die Alice Coot ist eben diese herbe Agrippina, die weiß, dass die Männer nur so tun, als ob sie begehren, oder es interessiert sie auch gar nicht mehr. Und es geht schon sehr viel eben tatsächlich um auch diese sexuelle Ebene. Da lässt Kosky auch die Männer häufig dann mal die Hosen runterlassen und so ein bisschen wie Kinder sich den Frauen immer irgendwie hinterher zu laufen oder sich da auch zum Affen zu machen.
Sie haben Alice Coot schon genannt. Sie hat die Titelrolle gesungen. Wir hören einen Ausschnitt aus ihrer Arie Ogni Vento aus dem zweiten Akt.
Thank you.
Alice Coote als Agrippina. Ein Ausschnitt war das aus der Generalprobe. Da klang ihre Stimme noch nicht so ganz homogen rund. Wie war das denn jetzt am Premierenabend, Frau Stürz?
Ja, das war auch nicht homogen rund. Aber ich glaube, das muss auch nicht sein für diese Partie. Ich fand jetzt im vorherigen Beitrag diesen Begriff von der Scheuermilchstimme ganz fantastisch. Das ist es tatsächlich auch bei ihr. Also Alice Coote kommt vom Mezzofach, ist jetzt in diesem dramatischeren Sopranfach auch und kann unheimlich viel mit dieser Riesenstimme machen. Und das hat man jetzt auch ein bisschen gehört. Sie wechselt ganz stark. Sie kann unheimlich gleißend hoch singen. Das hat man hier nicht gehört in den dramatischen Passagen. Dann kann sie aber auch ganz weich und sanft gurgeln. Also da haben wir mal den Duschbalsam in der Stimme. Und dann kann sie auch Abrazzo. Also dann kann sie auch richtig Pfannenreiniger und richtig brustig und böse keifen. Und das ist genau das, was auch alle um sie herum ja verwirrt und fasziniert. Und sie kann so wahnsinnig schnell ihr Äußeres und auch ihre Art wechseln, dass das glaubhaft ist, auch in der Musik. Das ist nicht immer schön, aber es ist durchaus spannend. Mhm. Und für den Wohlklang sorgt dann zum Beispiel Elsa Benoit als Poppea oder gibt es ja auch noch den Franco Fagioli, der mit ihr im Koloraturwettstreit dann liegt.
Der argentinische Countertenor.
Ja, das sind also wirklich sensationelle Koloraturarien da zu erleben, auch toll mit Szene verbunden. Das wird immer sehr spannend und auch sehr komisch.
Da gibt's einen Satz, Frau Stürz, noch zu Ivor Bolton. Er hat die Aufführung dirigiert.
Ja, das war wunderbar. Also Ivor Bolton ist ja schon lange und häufig in München zu hören gewesen. Sein Händel-Interpretation jetzt hat mich voll berührt. Das war ausgereift. Das Orchester hat fantastisch gespielt. Die Solopartien mit den Sängern haben wunderbar zusammengepasst. Das war musikalisch ein Hochgenuss. Und natürlich hat diese Oper einfach ein paar Längen, weil es dauert eben 4 Stunden. Aber musikalisch trägt es das und man muss dann einfach durch.
Georg Friedrich Händels Agrippina bei den Münchner Opernfestspielen im Prinzregententheater, inszeniert von Barry Kosky, dirigiert von Ivor Bolton und rezensiert von Franziska Stürz. Frau Stürz, Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Epate la bourgeoisie. Die Bourgeoisie schockieren, das war eine Strategie, die Künstler seit Ende des 19. Jahrhunderts in ganz unterschiedlichen Varianten praktiziert haben, der Künstler als Bürgerschreck. Funktioniert diese Strategie heutzutage überhaupt noch? Diese Frage beantworten wir in einer kleinen Reihe. Ja, so die Behauptung, das gelingt künstlerischen Störenfrieden, deren Arbeiten kontrovers und breit diskutiert werden. Heute in unserem Fokus der chinesische Maler und Videokünstler Ni Weihu. Markus Pfalzgraf hat ihn getroffen.
Im nördlichsten Shanghaier Stadtbezirk Baoshan liegt das Atelier von Ni Weihua in einem unscheinbaren Wohnblock. Kein Zufall, dass der Maler hier weit weg vom Zentrum arbeitet. Er mag Graubereiche. Die Räume sind mit dunklem Holz ausgekleidet. Überall stehen bunte Plastikflaschen mit Acrylfarben. Überall hängen und liegen seine Bilder. Viele sind abstrakt, dunkle Farben dominieren. Beinahe wäre ihm damit der Durchbruch gelungen. Meine Malerei war sehr anerkannt. Ich war schon auf einer Liste für eine chinesisch-deutsche Kunstausstellung, aber leider hat's nicht geklappt. Große Namen wie Fang Lijun und Zhang Xiaogang waren auch dabei. Ni Weihua, halblange schwarze Haare, blaugraues Hemd, Farbkleckse auf den Schuhen, hatte eine Idee. Alten Strukturen an Mauern nachzuspüren. Ich finde es viel aufregender, auf Wänden zu malen. Da gibt es alte Zeichen von unbekannten Graffiti. Manchmal zeigen sie Konflikte. Zum Beispiel, wenn ein Aufkleber von Ordnungsbehörden übermalt wurde und das dann wiederum von Jugendlichen übermalt wurde. Das sind Schichten über Schichten. Wenn man die gut nachzeichnet, ist das wie ein Totem. Er nimmt uns mit an die Ränder der 25-Millionen-Metropole Shanghai, wo alles anders ist als am Band mit den glitzernden Fassaden oder in den alten Konzessionsvierteln mit ihren kolonialen Bauten. Hier, in der Peripherie, gibt es Brachflächen. Ni Weihua zeigt uns einen halb abgerissenen Kindergarten. Manche Wände stehen noch, in den Schutthaufen Gebrauchsgegenstände oder ein Stein des alten Brettspiels Mahjong. Wang Meijin ist mitgekommen, eine Kunsthistorikerin mit schwarzer Kleidung und kurzgeschorenen Haaren, die inzwischen in Los Angeles lehrt. Sie erklärt, wie Ni Weihua nicht nur die Risse in den Wänden nachgezeichnet hat, sondern auch übermalte Aufkleber mit Telefonnummern illegaler Geschäfte, etwa von Migranten, die Pässe fälschen, um zu überleben. Damit macht Ni Weihua die Probleme der Urbanisierung im modernen China sichtbar, findet Wang Meijin. Menschen unterschiedlicher sozialer Hintergründe, vor allem Benachteiligte, leben hier. Das sind vergessene Orte. Das zeigt die soziale Ungerechtigkeit bei der ungleichen wirtschaftlichen Entwicklung in China. Hier hat Ni Weihua einfach Menschen aus der Gegend, aber auch andere Kunstinteressierte eingeladen mitzumachen. Wenn wir damit rausgehen, bringen wir das Konzept des Nachzeichnens in den öffentlichen Raum. Es bekommt wieder mehr Bedeutung, wenn es diese alten Konflikte freilegt, aber auch neue soziale Interaktion schafft. Mit Ni Weihua geht es weiter in ein Industriegebiet. In riesigen Fabriken wird Stahl verarbeitet. Hier hatte der Künstler ein einziges Mal Sorge, dass er Probleme bekommen könnte, als er an Wände malte. Aber die Polizei hatte es nicht auf ihn abgesehen, sondern auf illegale Straßenverkäufer. Auch in einem Wald hat er gemalt, an einem kleinen Häuschen. Hier ist Shanghai fast zu Ende. Im Grunde kann man überall Spuren und Schichten an Wänden und Mauern nachgehen. Denn hier, an den Rändern Shanghais, geht es um ganz subtile Konflikte. Zwischen sozial Schwachen und Behörden, zwischen Neu und Alt, zwischen Abbruch und Aufbruch.
In unserer Reihe Störenfriede war das ein Porträt des chinesischen Malers und Videokünstlers Ni Weihua von Markus Pfalzgraf.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Eine Ausstellung mit Druckgrafiken des spanischen Künstlers Juan Miró ist wegen Fälschungsverdachts vorerst abgesagt worden. Bei einer Handvoll Werke seien Zweifel an der Echtheit aufgetaucht, sagt eine Sprecherin des Münchner Künstlerhauses. Der Verdacht könne sich auch als falsch erweisen, trotzdem müsse alles nachgeprüft werden. Die Ausstellung Juan Miró, Charme und Poesie der Farben, sollte eigentlich von Mittwoch bis Anfang September 90 handsignierte Einzelblätter und 15 historische Plakate des Künstlers zeigen. Miró gilt als ein wichtiger Vertreter des Surrealismus. Die Münchner Opernfestspiele werden ohne Star-Tenor Jonas Kaufmann zu Ende gehen. Der Sänger sei erkrankt und könne am 27. und am 31. Juli nicht in Die Meistersinger von Nürnberg auftreten, teilte die Staatsoper mit. Kaufmann war in München bereits Mitte Juli ausgefallen. Zwischenzeitlich war er allerdings wieder genesen und sang vergangenen Donnerstag bei den Turn- und Taxis-Schlossfestspielen in Regensburg. An der Bayerischen Staatsoper wird Jonas Kaufmann nun erst wieder nach der Sommerpause zu hören sein. Die Leipziger Autorin Judith Burger bekommt den Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher. Die in Halberstadt geborene Schriftstellerin erhält die mit 7.500 Euro dotierte Auszeichnung für ihr Buch Gertrude grenzenlos, wie die nordrhein-westfälische Kulturministerin mitteilte. Die Geschichte über die ungewöhnliche Freundschaft zweier Mädchen in der damaligen DDR überzeuge durch eine literarisch gelungene Erzählweise, die ohne Pathos auskomme, hieß es. Der Preis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher. Der Lyriker und Essayist Peter Hamm ist tot. Er sei gestern im Alter von 82 Jahren gestorben, teilte der Hansa Verlag mit. Der gebürtige Münchner hatte schon mit 17 Jahren Gedichte veröffentlicht. Er schrieb Essays und Filmdrehbücher und verfasste Filmporträts, namhafter Schriftsteller wie Ingeborg Bachmann oder Heinrich Böll fürs Fernsehen. Auch als Literaturkritiker machte er sich einen Namen. Seit 1996 war er Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und nun wollen wir noch ein Gedicht von Peter Hamm hören, Letzte Ausfahrt. Es liest der Autor.
Letzte Ausfahrt. Wie der Schlaf langsam ausstirbt und was ihm voranging, Ansichten, Arbeit und teure Lebensmittel. Tränen, Taufwasser des Glücks, versiegten lange schon. Liebe, die gewöhnliche Geisteskrankheit, hinterließ ein paar verwackelte Schnappschüsse. Geist, das berühmte Eselsohr im Folianten, versteckte sich im Kulturpalast. Die Taube versank mit dem Ölzweig im Ölschlamm. Am Autobahnkreuz überhörte der Schächer die Stimme, morgen noch. Durch den Staub schleppt der Käfer auf seinem Rücken den Abdruck von Gottes glänzender Faust ins Paradies. Er weist mir den unmöglichen Weg.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor bald 1,5 Jahren wurde der Datenskandal um die Firma Cambridge Analytica öffentlich. Durch einen Whistleblower wurde nämlich bekannt, dass die Firma mehr als 85 Millionen Facebook-Profile ausgewertet hatte, mit deren Hilfe dann politische Kampagnen gestartet wurden, unter anderem zum Brexit oder auch zur Wahl von Donald Trump. Ab morgen zeigt Netflix die groß angelegte Dokumentation The Great Hack. Darin wird der Skandal noch einmal minutiös aufgearbeitet. Patrick Welinski hat die Dokumentation gesehen.
Wer von Ihnen hat schon mal eine Werbeanzeige gesehen, bei der er gedacht hat, das Mikrofon seines Smartphones hat gerade mitgehört?
Fragt der amerikanische Medienprofessor David Carroll seine Studenten.
Sie glauben, wir werden belauscht. Tatsächlich ist es jedoch nur so, dass Ihr Verhalten richtig kalkuliert wird.
Und weil es beim reinen Vorhersagen unseres Konsumverhaltens nicht geblieben ist, steht David Carroll am Anfang des Cambridge Analytica-Skandals. Und damit auch der Dokumentation The Great Hack. Der Professor verklagt das bis dato unbekannte Unternehmen auf Herausgabe seiner Daten, um zu erfahren, ob und wie sie für Zwecke politischer Einflussnahme genutzt wurden.
Ich hatte mir schon seit einiger Zeit Gedanken darüber gemacht, wie persönliche Daten missbraucht und die Zukunft beeinflusst werden könnte. Doch erst nach der Wahl 2016 wurde mir klar, dass es schon längst passiert war.
Carrolls Recherche ist die Treppe ins Herz der Datenfinsternis. Peu à peu deckt er auf, dass illegalerweise Persönlichkeitsprofile von Millionen von Menschen erstellt wurden, um potenzielle Wähler im US-Wahlkampf 2016 von Donald Trump zu überzeugen. Wie das geschah und wie weitreichend die Big-Data-Methoden in unser Leben reinreichen, das erfährt Carroll erst, als er in Großbritannien auf die Spur von Cambridge Analytica und seinem Chef Alexander Nix kommt.
Denn die Persönlichkeitsstruktur bestimmt das Verhalten und das Verhalten bestimmt die Wählerentscheidung.
Dort trifft der US-Professor dann auch auf die Investigativjournalistin Carol Cadwallader. Sie recherchierte über die Hintermänner der Brexit-Kampagne und fragte sich, wie der Ausgang des Referendums überhaupt zustande kommen konnte. Durch einen Informanten landet auch sie bei Cambridge Analytica und stößt auch auf die dubiose Rolle von Facebook.
Und dann erzählte er mir alles Mögliche darüber, dass sie künstliche Intelligenz verwendet hatten und Informationen von Facebook anzapften. Er meinte, es ist unheimlich, Carol, wie viel Informationen man über Menschen erhalten kann. Und sie geben sie dir einfach, freiwillig. Es ist absurd.
Das Regie-Ehepaar Jihane Nujami und Karim Amer, die für ihren Dokumentarfilm The Square über den arabischen Frühling eine Oscar-Nominierung erhalten haben, konzentrieren sich in The Great Hack in Anbetracht der Komplexität des Skandals vor allem auf die Chronologie der Ereignisse. Gemeinsam mit ihren Protagonisten rekonstruieren sie alle bekannten Tatsachen über die Arbeitsweise von Cambridge Analytica. Nach und nach wird durch Informationen von 2 Whistleblowern die Skala des kapitalistischen Überwachungssystems deutlich. An die begehrten Daten gelang das Unternehmen durch gratis Online-Fragebögen auf Facebook. Damit war der Weg frei für eine illegale Datenverwertung, die alles Dagewesene zu übertreffen scheint.
Wir verwendeten Dinge wie Statusmeldungen, Likes, persönliche Nachrichten. Wir benötigten lediglich die Daten von ein paar hunderttausend Leuten, um ein psychologisches Profil jedes einzelnen Wählers in den USA zu erstellen.
Und die Leute wussten nicht, dass ihre Daten dafür verwendet wurden?
Nein.
The Great Hack zeigt eindrücklich, wie die Büchse der Pandora im 21. Jahrhundert geöffnet wurde. Ein unethisches Experiment, nennt es einer der Whistleblower. Eines, das seit fast 10 Jahren unbemerkt und illegal unsere Daten ausnutzte, um auf der ganzen Welt Wahlen zu manipulieren. Besonders beliebt scheint die Methode bei der neuen Rechten zu sein. Trump in den USA, Nigel Farage in Großbritannien, Bolsonaro in Brasilien. Auch aus Deutschland und Frankreich bekam das Unternehmen Anfragen, wie Brittany Kaiser, geläuterte Whistleblowerin und ehemalige rechte Hand von Alexander Nix, vor dem Untersuchungsausschuss des britischen Unterhauses gestand.
Und man kann durchaus die Frage stellen, wie das ethisch von mir zu vertreten war. Allerdings habe ich es bei bestimmten Kunden auch abgelehnt, mich mit ihnen zu treffen. Zum Beispiel mit der Alternative für Deutschland und Marine Le Pens Kampagne.
The Great Hack ist damit eine hochinformative Pflichtlektüre unserer Gegenwart. Zwar zeigt der Dokumentarfilm keine Lösungen auf, hinterfragt auch nicht unser eigenes leichtsinniges Userverhalten, aber er stellt die wichtigen Fragen und demonstriert so das monströse Ausmaß des Skandals, der bis in die Grundfesten des westlichen Demokratieverständnisses vordringt. So hat der Untersuchungsausschuss des britischen Parlaments in seinem Abschlussbericht festgestellt, dass der Überwachungskapitalismus außer Kontrolle geraten ist und die Wahlmechanismen der ältesten Demokratie der Welt durch diese digitalen Gangster nicht mehr funktionieren. Das muss man erstmal sacken lassen. Und obwohl Cambridge Analytica mittlerweile Insolvenz angemeldet hat und nicht mehr existiert, ist der Geist aus der Flasche und wird dahin auch nicht mehr zurückkehren, wie es einer der Köpfe des Unternehmens in The Great Hack recht reuelos zusammenfasst.
Schließlich ist das Problem ja nicht ein einziges Unternehmen. Die Technologie gibt es weiterhin und wird es weitergeben. Angesichts dessen, wie schnell die Technologie voranschreitet und der Tatsache, dass sie keiner richtig versteht und dass es vielen unheimlich ist, wird es immer solche Unternehmen geben. Es ist einfach Pech für mich, dass es ausgerechnet Cambridge Analytica war.
Übrigens, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass gerade Netflix den Film ausstrahlt. Netflix, mittlerweile selbst eine Art Big-Data-Unternehmen, verfolgt das Sehverhalten seiner Abonnenten sehr genau und speist aus den unter Verschluss gehaltenen Zahlen seinen ganz eigenen, datenbezogenen Algorithmus.
Patrick Wilinski über diese Dokumentation The Great Hack zum Datenskandal der Firma Cambridge Analytica ab morgen auf Netflix zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Seit einiger Zeit gibt es Diskussionen um vermeintlich schmutziges Geld, das ins Kultursponsoring in den USA fließt. Ausgangspunkt war der US-amerikanische Pharmakonzern Sackler. Er ist verantwortlich für eine beispiellose Opioid-Epidemie in den USA. Über Spenden der Sackler Stiftung gelangt viel Geld in den US-amerikanischen Kulturbereich. Jetzt sorgt das Thema bei der Whitney Biennale in New York für neue Schlagzeilen. Zahlreiche Künstler ziehen dort ihre Werke ab, weil auch dort schmutziges Geld im Spiel ist. Die Einzelheiten von Antje Passenheim.
Vielleicht ist es das beste Kunstwerk der ganzen Sammlung. Der Abzug der Werke, meinen manche. Und es ist Zufall, dass die Skulptur der amerikanischen Künstlerin Nicole Eisenman den Namen Prozession trägt. Der Reihe nach wandern sie ab, Künstlerin für Künstler, und tragen ihren Protest vor sich her. Auch das Video des in London arbeitenden Recherchekollektivs Forensic Architecture verstummt in dem gläsernen Museum im New Yorker Stadtteil Chelsea. Dabei prangert Triple Chaser direkt an, was die 8 Künstlerinnen und Künstler mitten in der seit 2 Monaten laufenden Ausstellung im Protest vereint. Warren Canders, der reiche Mäzen, der im Vorstand des Museums sitzt und der zumindest einen Teil seines Geldes mit der Herstellung von Tränengas verdient. Tränengas, wie es an der US-Grenze zu Mexiko gegen Einwanderer eingesetzt worden ist. Tränengas, mit dem Candlers Konzern Safariland in Konflikte weltweit verstrickt sein soll. Für ihren Film Triple Chaser haben die Künstler und Wissenschaftler einen Algorithmus darauf trainiert, auf Fotos Tränengasgranaten des Typs Triple Chaser zu erkennen. Nach ihren Recherchen lässt sich auch eine Verbindung von Candlers Firma zur Gewalt im Gazastreifen ziehen. Demnach ist der Whitney Mäzen auch Direktor einer Munitionsfirma.
Yeah, it was a really easy decision.
Es war eine einfache Entscheidung, sagt der Künstler Nicholas Galanin, dem Radiosender NPR per Telefon aus seiner Heimat Alaska.
I'm a multidisciplinary artist.
Auch er, ein Multimedia-Künstler, der 2 Exponate aus der Ausstellung zurückzieht. Den Ärger um Candace hatte es schon vor der Eröffnung der Ausstellung im Mai gegeben. Damals hatten bereits mehrere Künstler und Museumsangestellte seinen Rücktritt gefordert. Doch Whitney-Direktor Adam Weinberg überging die Bedenken, als er die Künstler zur Eröffnung der Biennale pries.
The world we live in today is increasingly complex.
Die Welt, in der wir leben, ist immer komplexer, chaotischer, unsicherer, fragiler. Was gibt es für eine bessere Zeit, als sich an Künstler zu wenden?
What better time to turn to artists?
Doch einer hatte sich schon abgewendet, bevor die Sammelschau begann. Michael Rakowitz hatte seine Teilnahme abgesagt.
Mein Punkt ist, dass Adam Weinberg wissen sollte, dass die meisten Künstler die Existenz des Whitney unterstützen, dass sie sich verantwortlich fühlen und dass er Kollaborateure hätte, um zu überdenken, nach welchen Maßstäben Finanzierung funktionieren könnte.
Eine Diskussion, die nicht erst mit der Whitney-Biennale beginnt. Wie sollten Museen mit ethisch fragwürdigen Sponsoren umgehen? Erst im März hatte ein lautstarker Protest im New Yorker Guggenheim-Museum Erfolg. Er richtete sich gegen die Mäzenen der Pharmaunternehmerfamilie Sackler. Das Guggenheim-Museum hat insgesamt 7 Millionen $ an Spenden von Mitgliedern der Sacklers erhalten. Sie besitzen das Medikamentenunternehmen Purdue Pharma, Hersteller von Oxycontin, einem starken Schmerzmittel. Dessen aggressive Verschreibung in den 1990er Jahren gilt als eine Ursache für die vielen Abhängigen und Drogenopfer in den USA. Das Museum am Central Park brauchte nicht lange, bis es auf den Protest reagierte. Das Guggenheim-Museum kündigte an, fortan werden keine Spenden von der Familie Sackler angenommen. Das Whitney Museum of Art hat hingegen angekündigt, dass es den Wünschen der Künstler nachkommen will und die Werke aus der Biennale entfernen.
Antje Passenheim über Künstler, die die Whitney Biennale in New York boykottieren.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ein guter Satz genügt für den Beginn. Das steht in der Neuen Zürcher Zeitung. In der Kulturpresseschau muss aber noch mehr geliefert werden. Hat der Autor eine originelle Idee, wird ihn nichts davon abbringen, sie zu verwirklichen, macht der Schriftsteller Alain-Claude Sulzer Mut. Aus einem einzigen Satz werden Hunderte, Tausende. Naja, wir wollen nun nicht gleich übertreiben. Wenn alles gut geht, wenn nichts dazwischen kommt. Eben, hier kommt dauernd was dazwischen. Er ist ein Lügner, er lügt die ganze Zeit. Solche Zitate wie das hier aus der Tageszeitung Die Welt kommen dazwischen und damit jetzt dieser Mensch, der nun alle Schlagzeilen für sich hat, als eine Art Gesamtkunstwerk. Das Übergewicht, die Derangiertheit, das absichtsvoll zerzauste Blondhaar, die retronoble Sprechweise, die Churchill-Obsession, das Schelmenvokabular, teils Schulhofslang, teils akademisch und literarisch, das alles ist Teil dieses komplizierten Konstrukts. So rechnet der britische Schriftsteller William Boyd mit Boris Johnson ab, den 100.000 Mitglieder der konservativen Partei nun als neuen britischen Premierminister auserkoren haben. Boris Johnson ist ein schlechter Witz und in der überstürzten, manischen Verfolgung des Brexit wird er Großbritanniens Ruf als Witznation mehren, sieht William Boyd voraus, aber auch, dass Boris Johnson nicht lange Premierminister sein wird. Ein paar Monate, vielleicht, denn ist man erst Premier, ist das Rampenlicht grell und unerbittlich. Ein Versteck gibt es nicht. Was hatte noch der Literat Alain-Claude Sulzer in der Neuen Zürcher zum harten Dasein des Schriftstellers geschrieben? Man kann seine Arbeit sehend oder blind nachgehen. Man hat einen Plan oder man tastet sich voran. Als Schriftsteller hat man die Wahl. Keine Frage, dass jede Möglichkeit Risiken birgt. Und das passt natürlich auch zu unserem Boris. Johnson, so bequem, ja faul, gewinnend und charmant er wirkt, war stets ein obsessiver Leser und Autor, steht in der Süddeutschen Zeitung. Als Kind soll er seinen Spielkameraden vorgeschlagen haben, sie könnten doch mit ihm lesen spielen, klärt uns Johann Schlömann auf. Das letzte seiner vielen Bücher war eine sehr persönliche Biografie über Winston Churchill, The Churchill Factor, 2014 erschienen. Eine sehr lesenswerte Biografie übrigens. Klassische Bildung kann eloquent und geistreich machen, schützt aber auch nicht vor niederträchtigen Kampagnen und fehlgeleiteter Politik, erinnert Johann Schlömann an die Rolle, die Boris Johnson bei der Brexit-Kampagne gespielt hat. Der ultraliberale Tory zeigte nun nicht mehr nur seine private Show als Oberklassenproll, die er in den Seilschaften, Sauf- und Debattierclubs von Oxford eingeübt hatte, sondern handelte zum Schaden der Nation und Europas. Wir leiden mit der europafreundlichen Queen, die diesen Mann nun zu ihrem Premierminister machen soll. Gotthilf Fischer, 91, Deutschlands bekanntester Chorleiter, wird für einen Interneterfolg ausgezeichnet. Es gibt also auch noch gute Nachrichten. Seine Aufnahme der Europahymne Ode an die Freude kommt nach Angaben von Fischers Management auf insgesamt mehr als 17 Millionen YouTube-Streams und Zehntausende Downloads, erfahren wir aus der Welt. Dafür gibt es eine goldene Schallplatte. Chorveteran Fischer soll die Auszeichnung am Mittwochabend in Ludwigsburg aus den Händen von EU-Kommissar Günther Oettinger erhalten. Freude, schöne Fischerchöre.
Klaus Bukatzky mit seinem Blick in die Feuilletons. Bad Bee heißt das 9. Soloalbum des Schotten Edwin Collins. Einige Titel daraus haben wir in dieser Fazitstunde gehört. Zum heutigen Finale noch Glasgow to London. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Guten Abend.